Ich möchte Ihnen heute einfach so ein bisschen was zum Thema Erschöpfung, ein wichtiges Thema offensichtlich in unserer Gesellschaft, dann eben im engeren Sinne Burnout, eine Form der Erschöpfung. Depression, Burnout und Depression, wie hängt denn das zusammen? Was sind die Therapieansätze und fasse das dann noch kurz zusammen. Schauen wir uns an, Erschöpfung, hier ein Bild, das Sie sich dann auch anschauen können, nicht der Josef, es ist ein Bildausschnitt, muss man sagen, und der ist da ein Flüchtling, nicht, und ist ganz erschöpft, wie man sieht. Das heißt, es kann einfach ein normaler Vorgang nach Anstrengung sein, dass man sich erschöpft fühlt, überhaupt nicht krankheitswertig, sondern etwas, was noch gesund ist. Nicht? Wenn man erschöpft ist, muss man sich erholen und dann ist man wieder fit. Das heißt, Erschöpfung alleine muss noch nicht krankheitswertig sein. Es kann aber im Rahmen einer Erkrankung vorkommen. Also wir kennen psychische Erkrankungen, also Erschöpfungsgefühl, zum Beispiel eben die Depression ist vordergründig so eine Erkrankung. Aber wir haben auch bei Psychosen Erschöpfungsgefühle. Und es gibt auch in der Psychiatrie Diagnosen, wo die Erschöpfung ins Zentrum gerückt wird. Und das ist eine Diagnose, die eigentlich schon vernachlässigt worden ist, das ist die Neurasthenie. Nicht? Also sie ist noch im ICD-10 zu finden, wenn Sie da nachschlagen unter F48.0, dann werden Sie die Neurasthenie sozusagen finden. Und die Neurasthenie hat eine sehr interessante Geschichte, die ich Ihnen auch kurz erzählen möchte. Sie wurde so vor 160 Jahren unabhängig von einem Neurologen und einem Psychiater erfunden, entdeckt, wenn man so möchte. Und es war gleich ein irrsinniger Renner, nicht? Also eine Modediagnose. Und man glaubt, nur Frauen der höheren und mittleren Gesellschaftsschichten können diese Neurasthenie haben. Und es sind dann gleich sehr viele Erholungsheime gebaut worden über die ganze Welt, also in Amerika, auch in Europa bis Asien. Nicht? Das konnten sich die damals leisten. Und es war sehr en vogue, nicht? Man musste besonders geschont werden, man musste eben in solche Erholungshäuser fahren, Kurhäuser fahren. Und dann hat man das beforscht und ist draufgekommen, auch junge schwarze Männer haben Erschöpfungsgefühle und Neurasthenie. Und in Amerika ist es dann vor 160 Jahren nach kurzer Zeit zu einer No-Go-Diagnose geworden. Die waren dann gleich radikal und haben das aus dem DSM gestrichen. Also Sie können im DSM nachschlagen, da werden Sie die Neurasthenie nicht mehr finden. Im ICD-10 F48.0. Warum hat das ICD-10 noch die Neurasthenie drinnen, wodurch das DSM das sofort radikal herausgestrichen hat? Weil in China bis Mitte der 90er Jahre die Neurasthenie eine der Hauptdiagnosen im psychiatrischen Bereich war. Jetzt fragt man sich, was ist passiert? Mitte der 90er Jahre ist das Internet gekommen und dann haben auch sozusagen die Chinesen gewusst, das ist gar keine so eine feine Diagnose, sondern das ist auch eine psychiatrische Diagnose und dann ist das auch runtergegangen. Das heißt also, Sie sehen, Diagnosen spiegeln auch das wider, was Lifestyle ist und das, was man sozusagen haben möchte an sozialer Rolle. Und so hat die Erschöpfung auch eine Geschichte, nicht? Die Neurasthenie ist runtergegangen, dann hat also ein Zwischenhoch das Chronic-Fatigue-Syndrom, nicht? Das auch mal so ein bisschen aufgeblüht ist und dann ist eben schon in der moderneren Gesellschaft im Zusammenhang mit der Arbeit, nicht? Also Neurasthenie, da ist überhaupt von Arbeit noch keine Rede gewesen, jetzt sehen wir uns sehr stark auch durch die Arbeit definiert, wird eben das Erschöpfungssyndrom im Zusammenhang mit Arbeit gesehen. Ja, das wäre sozusagen die Erschöpfung als Erkrankung gesehen, also mit einer besonderen Geschichte. Schauen wir uns an Burnout und da gibt es eine große Sprachenverwirrung. Nicht? Also im Turmbau zu Babel, immer wenn man was Neues konstruiert, gibt es verschiedene Meinungen und das ist auch bei Burnout ursprünglich von Psychologen als arbeitspsychologischer Begriff definiert und auch ganz klar umrissen, ist es zu einem Modewort geworden. Und ich habe immer gesagt, das ist eigentlich die private Entstigmatisierungskampagne. Nicht? Also psychiatrische Diagnosen haben ein Stigma. Es ist nicht ganz so leicht. Nicht? Also es wird doch oft so mit Charakterschwäche verbunden. Und wenn man aber sagen kann, ich habe ein Burnout, dann sagt man, ich bin ein fleißiger Mensch, ich arbeite brav. Nicht? Also erster Entstigmatisierungsschritt, aber mir geht es psychisch nicht gut. Und das ist eigentlich das, was so in der Bevölkerung unter Burnout verstanden wird. Eine sozusagen psychische Belastung und etiologisch wird es auf die Überarbeitung zurückgeführt, weil eben die Erschöpfung im Vordergrund steht. Wir haben es also mit einem Modewort zu tun, das aber mit dem ursprünglichen Begriff nur mehr sehr lose zusammenhängt. Also wenn zu uns Patienten kommen und sagen, ich habe ein Burnout, muss ich das ganze ICD-10 befragen. Das können Patienten sein mit einer beginnenden Demenz, mit einem Alkoholproblem, mit Angststörungen, mit somatoformen Störungen und eben auch mit Depression. Das heißt also, das Wort Burnout ist wichtig in ihren verschiedenen Bedeutungen zu sehen und das wird ja eben auch in der Wissenschaft eben kritisiert. Wenn Sie Burnout diagnostizieren, dann finden Sie das eben nicht im Kapitel F der psychischen Störungen, da ist die Neurasthenie drinnen, sondern eben bei Z wie Zustände, also Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung. Das ist also keine Erkrankung oder keine Störung, sondern das ist eben ein Zustand und das ist der Zustand der Erschöpfung, die ethologisch auf eine Überarbeitung zurückgeführt wird. Maslach hat es relativ genau beforscht, also ein sehr zentraler Punkt, gehen auch Fragebögen auf sie zurück und sie hat eben drei Dimensionen dieses Burnout herausdestilliert, die emotionale Erschöpfung, dieser zentrale Aspekt eben der Erschöpfung. Und dann hat sie jetzt Depersonalisation, ich habe dazu jetzt Zynismus geschrieben, weil es nicht Depersonalisation in dem Sinn ist, wie es wir in der Psychiatrie verstehen als dissoziatives Syndrom, sondern eher, dass man eben seine Schutzbefohlungen, also zum Beispiel die Schüler, eben auch die Kranken, es wird ja oft in sozialen Berufen beforscht, eher nicht mehr als Person sieht, sondern dann eher sehr zynisch gegenübertritt. Und das ist eben auch so ein Faktor, dass man also diese Beziehung gar nicht mehr auf Augenhöhe antreten kann, sondern dass man das eher also von der Person weghält, und das, um sich auch zu schützen. Dann haben wir die verminderte subjektive Leistungsbewertung und das führt oft dazu, dass dann Patienten, die einen Burnout haben, länger in der Arbeit bleiben, ihre Freizeit vernachlässigen und dann eben in einen Teufelskreis hineinkommen, wo sie das Gefühl haben, immer effizienter zu sein, ineffizienter zu sein, aber sich nicht entsprechend erholen, und da haben wir dann das Burnout im engeren Sinne. Jetzt mache ich einen Sprung zur Depression, möchte das noch einmal von der Basis auf definieren. Ich weiß, es ist ein sehr gemischtes Publikum da, also ich bitte diejenigen, die das alles schon wissen, sozusagen, ist natürlich Eulen nach Athen tragen, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, die Depression anzuschauen. Ich habe hier so eine deutsche Studie von Hanel und Mitarbeitern, die einmal so geschaut haben, wie ist es denn in einer allgemeinen Praxis oder nicht nur in einer, sondern die haben 2700 Allgemeinpraxen angeschaut und haben so geschaut, wie ist es denn da. Und die haben gefunden, die Hälfte der Patienten in diesen Praxen hat keine psychische Störung. Die andere Hälfte hat eine psychische Störung, und wenn man die Bevölkerung sozusagen so sagt, könnten alle dieser Hälfte sagen, ich habe ein Burnout. Nicht das Entstigmatisierungskampagne. Aber wenn man genauer schaut, da gibt es sozusagen ein Drittel, wo Angst, Depression und Somatoform in verschiedenen Mixturen vorkommt. Das sind sozusagen die drei häufigsten psychischen Störungen in der Allgemeinbevölkerung. Dann gibt es eben somatoforme Störungen, also mehr oder weniger körperliche Beschwerden, ohne dass dafür eine medizinische Ursache oder eine ausreichende medizinische Ursache gefunden werden kann. Und dann gibt es eben die anderen psychischen Störungen, da kommen jetzt Alkohol, Psychosen, also die andere Palette. Das heißt also, die reine Depression kommt eher selten vor, aber in einer Mixtur mit anderen Beschwerden, Angst, körperlichen Beschwerden, kommt sie also zu einem Drittel vor. Die älteren Kollegen, die haben das noch gelernt, neurotische Depression und endogenomorphe Depression. Nicht? Da war die Welt noch in Ordnung, neurotisch hat man sich erworben durch eine schlechte Erziehung oder durch negative Erlebnisse im Leben, das ist sozusagen psychologische Ätiologie, und dann die Endogenomorphe, das hat man halt ererbt, nicht? Da hat man sozusagen vor der Geburt beim falschen Punkt Ja geschrien und hat sozusagen das Depressionsgen sich eingetreten. Dann hat man gesagt, na schön wär's, nicht? Die einen heilen wir mit Psychotherapie, die anderen mit Medikamenten, was ja logisch wäre, die genetisch bedingten, das sind die, die man mit Medikamenten heilen. Und dann hat man gesehen, das hilft nicht jedem. Nicht jedem hilft Psychotherapie, nicht jedem hilft Medikation. Und dann hat man einfach einmal probiert und hat gesagt, na, machen wir Studien, was ist, wenn man die Neurotischen auch mit Medikamenten und die Endogenomorphen auch mit Psychotherapie behandeln, und ist draufgekommen, das wirkt alles bei beiden gleich. Also es gibt keinen Unterschied, und dann hat man eben vom ICD-9 auf ICD-10 gesagt, naja, dann können wir das nicht mehr aufrechterhalten, wir müssen hier sozusagen neu ein ätiologiefreies Konzept. Das kann nicht so stimmen, dass das eine nur biologisch und das andere nur psychologisch ist, das muss eine Mischung sein, das biopsychosoziale Konzept. Und im ICD-10 hat man dann ein ätiologiefreies Konzept definiert, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, 3 Kardinalsymptome: die negative Emotionalität, die Niedergeschlagenheit, Trauer, Deprimiertheit, dann sozusagen etwas Kognitives, die Interessen- und Freudlosigkeit, dass man sich sozusagen an nichts mehr freuen kann, keine Interesse hat, und als Drittes den verminderten Antrieb oder eben die gesteigerte Ermüdbarkeit, Erschöpfbarkeit. Und da haben wir jetzt die Überlappung sozusagen zum Erschöpfungssyndrom. Also ein Kardinalsymptom ist Erschöpfung, ist verminderte Energie. Man muss mindestens 2 von den 3 haben. Das heißt, es gibt Depressionen, die sind ganz ohne Erschöpfung. Es gibt aber keine Depression, die nur Erschöpfung ist. Da muss mehr dazukommen. Das heißt, eine Depression ist etwas, was sozusagen zusätzliche Symptome hat. Wenn es also nur Erschöpfung ist, ein Z-Symptom, und Depression, also das Kardinalsymptom, eben zusätzlich. Es gibt dann noch akzessorische Symptome, also Verlust des Selbstvertrauens, Selbstvorwürfe, Schuldgefühle, Gedanken an den Tod, verminderte Konzentrationsfähigkeit, Unruhe, innere oder Hemmung, Schlafstörungen, etwas sehr Häufiges, und dann eben Libidoverlust, Appetitverlust, also körperliche Symptome auch. Um die Diagnosegrenze zu überschreiten, muss man mindestens 2 bis 4 Wochen an einem solchen depressiven Symptom leiden, die meiste Zeit des Tages. Dann sprechen wir von Depression. Wenn man sich einen Tag so fühlt, dann ist ein Blue Day und noch keine Depression. Es gibt auch die Form eines subdepressiven Symptoms, wenn mehr als die Hälfte der Tage der letzten 2 Jahre eher schlecht sind, dann spricht man von Dysthymie, also wo sich das so lang hinzieht, aber nicht ganz so schwer ist. Das heißt, wir haben die Depression nach der Art der Symptome, Art und Anzahl, also Schweregrade der Depression eingeteilt, dem Verlauf und dem Vorliegen anderer Probleme. Es gibt das subdepressive Syndrom, dann gibt es leichtgrade Depression, da braucht man 2 Kardinalsymptome und 2 akzessorische. Dann gibt es die mittlere, 2 Kardinalsymptome und 4 akzessorische. Und dann gibt es eben die schwergradige Depression, 3 Kardinalsymptome, also da müssen alle 3, die ich Ihnen genannt habe, und mehr als 4 von diesen akzessorischen vorhanden sein. Und so kann man eine Graduierung nach der Schwere machen. Nicht? Leichtgradige Depressionen, da kann man sich aussuchen, da wirkt Medikation und Psychotherapie ungefähr gleich. auch bei der mittelgradigen, da kann man dann schon überlegen, ob man kombiniert. Und bei der schwergradigen muss man oft kombinieren und oft die Medikation vorschalten, damit der überhaupt aus seiner Depression herauskommt, um dann fähig zu werden für eine Psychotherapie. Der Verlauf ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also nicht nur der Querschnitt, sondern auch der Verlauf. Es gibt eben Einzelepisoden, nicht so wie jeder Grippe kriegen kann, kann auch jeder eine Depression kriegen. Jeder Fünfte tut es auch in seinem Leben. Und dann gibt es eben die rezidivierende Depression, also die Depression, die immer wiederkommt. Und die Einzelepisode zur rezidivierenden Depression verhält sich so eben wie die Grippe zur Immunschwäche. Man ist empfindlich, dass man immer wieder eine Depression gibt. Und dann gibt es noch Sonderformen, die nur im Herbst, Winter, also die schon wissen, jetzt kommt bald wieder die Zeit, jetzt muss ich bald wieder meine Lichtlampe auspacken, und um diese präventiv zu behandeln. Dann gibt es solche, die ganz kurz, aber immer wieder kommen. Die Dystämie habe ich Ihnen genannt. Und dann gibt es eine wichtige Form, das ist die bipolare Störung. Die bipolare Störung, da gibt es Manien und Depressionen. Im Querschnitt schaut er aus wie ein Depressiver, aber man muss ihn fragen, ob er nicht schon eine Manie hatte. Wenn Sie dem ein Antidepressivum verschreiben, dann kann der in eine Manie kippen. Und das ist, ich sage immer, soziotoxisch. Eine Manie, nach drei Manien ist man aus seinem Sozialleben heraus, man hat keinen Job mehr, keine Familie mehr. Das hält sozusagen die Umgebung ganz schwer aus. Das heißt, wenn Sie dem nur eine Depression und Sie treiben ihn dann mit einem Antidepressivum in eine Manie, dann haben Sie sein Leben ordentlich durcheinander. Nicht? Eine Manie ist keine, aber drei sind zu viel. Das heißt, es ist ganz wichtig, hier das Phasenprophylaktikum einzusetzen, bevor man mit einem Antidepressivum beginnt. Und natürlich gibt es dann auch psychotische Symptome bei Depressionen. Somatoforme Beschwerden sind sehr, sehr häufig. Körperliche Erkrankungen dürfen nicht übersehen werden. Auch zusätzliche psychiatrische Symptome, Alkohol ist zum Beispiel immer wieder ein Thema oder natürlich auch soziale Probleme. Wir wissen, dass gerade solche, die eben finanzielle Probleme haben, eher sozusagen sozial schlechter gestellt sind, leichter Depressionen kriegen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Die depressiven Störungen kann man in subdepressiv und volles depressives Syndrom gliedern. Und wichtig ist, dass man sich überlegt, ist es eine Erstmanifestation, dann ein halbes bis Jahr Antidepressivum, eine rezidivierende depressive Störung. Hier sollten Sie mindestens 2 Jahre Antidepressive verschreiben. Und bei der bipolaren zuerst das Phasenprophylaktikum und dann das Antidepressivum dazu. Und beim subdepressiven Syndrom, da gibt es die kurze depressive Reaktion. Nicht, wenn jemand eine akute, schwere Belastung erlebt, kann er kurz depressiv reagieren. Ist noch nicht 2 Wochen, sind mehrere Tage. Oder die Dystämie, wo es über längere Zeit nicht ein volles, sondern eben ein subdepressives Syndrom. Wie hängt jetzt Depression und Burnout zusammen? Man kann sich das vorstellen, Stress führt eben dazu, dass man sich immer mehr engagieren muss und dann aber erschöpft. Innerlich geht man in die Emigration, es kommt zu diesen negativen sozusagen Reaktionen und dann eben auch zum Abflachen, dann zu den psychosomatischen Reaktionen und schließlich eben zur Verzweiflung und Depression. Das heißt also, vom Burnout braucht es noch eine Strecke, bis man in die Depression kommt. Und da gibt es eine Studie, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Da haben also Aula und Mitarbeiter geschaut, wie ist denn das so, wenn ich kein Burnout habe, wenn ich nur sozusagen im Sinne da bin, dass es nicht wirklich die Burnout-Kriterien erfüllt, dann ist sozusagen so 7%. Wenn ich sozusagen milde Burnout-Kriterien erfülle, dann habe ich zu 20% eine Depression. Und wenn ich eben schwere Burnout-Kriterien erfülle, dann habe ich schon mehr als die Hälfte der Patienten mit einer Depression. Das heißt, es hat schon was mit dem Schweregrad zu tun und es kann sein, dass man über ein Burnout in eine Depression kommt. aber das Burnout selber sicher ein Vorpostensymptom. Was kann man machen? Wichtig ist es, dass man also bei Burnout einmal das Arbeitsplatzcoaching anschaut, dass man schaut, wie sind denn die Arbeitsverhältnisse, wie ist das Arbeitsklima. Es ist oft so, dass gar nicht die Menge der Arbeit entscheidend ist, sondern viel entscheidender ist, wie wohl fühlt sich der interpersonell in seiner Arbeit, wie kann er mit den Kunden umgehen, was für Selbstregulationsmöglichkeiten hat. Man hat auch gesehen, je weniger selber der Spielraum ist, desto höher ist das Risiko, in ein Burnout zu kommen. Es kommt zum Stress, wenn es eben zu diesen psychophysischen Reaktionen kommt, kann letztendlich über Hyperkortisolismus und Störung der Neuroplastizität es eben dann zur Depression kommen. Und wenn die Depression vorliegt, dann kann ich Medikamente verschreiben. Vorher, wenn es ein subklinisches Syndrom, nur Erschöpfung, da gibt es keine Indikation für Medikation. Da gibt es eben Beratung, da sollte man etwas am Lebensstil ändern. Und multimodal, wenn eben das dann schwerer ist. Ich fasse zusammen, ich habe Ihnen gezeigt, dass Burnout ein vielschichtiger Begriff ist. Also dieser Anti-Stigma-Wunsch steht eben bei vielen Patienten im Vordergrund. Also im wissenschaftlichen Sinne ist es ein arbeitspsychologisches Syndrom, dessen Kardinalsymptom die Erschöpfung ist. Das ist nur ein Kardinalsymptom der Depression, die hat noch zwei andere, die negative Affektivität und eben das kognitive Interessen und Freudlosigkeit. Es ist letztendlich ein Stresssyndrom, wenn man so sagen möchte, und therapeutisch ist es eben wichtig, hier einen multimodalen Ansatz zu verfolgen. Wenn es noch ohne Depression ist, geht es um Beratung, um Coaching, kommen dann depressive Symptome dazu, psychotherapeutisch und schließlich auch medikamentös. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten der körperlichen Aktivierung. Wir wissen alle, wenn wir uns fit halten, sind wir auch schwieriger erschöpft. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, in diesem Sinne ein gestuftes Vorgehen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.